ARD.
Die Hamas ist nach eigenen Angaben unter Bedingungen bereit, die israelischen Geiseln vom Roten Kreuz versorgen zu lassen. Die UN plant nach den Propagandavideos der Hamas eine Dringlichkeitssitzung. Selenskyj hat einen neuen Austausch von 1200 Gefangenen mit Russland bestätigt. Hallo, ich bin Juliette Groß. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, den 4. August um 6.30 Uhr. Nachdem Israels Regierungschef Netanjahu das Internationale Komitee vom Roten Kreuz um Hilfe bei der Versorgung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gebeten hat, ist die Hamas nach eigenen Angaben bereit, diese Versorgung zuzulassen. Dafür stellen die Islamisten jedoch Bedingungen. Israel müsse ermöglichen, dass die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen umfassend und dauerhaft versorgt wird, hieß es. Zudem müsse Israel jegliche Luftangriffe während der Zeit einstellen, in der Hilfe zu den Geiseln gelangt. Nach Angaben israelischer Behörden befinden sich derzeit noch ungefähr 20 lebende Geiseln im Gazastreifen. Der UN-Sicherheitsrat wird nach israelischen Angaben am Dienstag eine Dringlichkeitssitzung zu den im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln abhalten. Das erklärte der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Dani Danon. Die Ankündigung erfolgte nach der Verbreitung von 3 Propagandavideos der islamistischen Hamas, die international für Entsetzen gesorgt hatten. Unter anderem Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron hatten die Hamas scharf kritisiert. Wenden wir den Blick nun in Richtung Ukraine. Bei russischen Angriffen in der Region Saporischschja sind 3 Menschen ums Leben gekommen. Das haben ukrainische Behörden mitgeteilt. Demnach wurden bei den russischen Attacken auch mehrere Privathäuser zerstört. Wie schon im Podcast von gestern Abend berichtet, hat der ukrainische Präsident Selenskyj unterdessen einen neuen Austausch von 1200 Gefangenen mit Russland bestätigt. Dabei sollten nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten freikommen. Russland hatte den Austausch bereits nach den direkten Verhandlungen mit der Ukraine vor 1,5 Wochen in Istanbul angekündigt. Nils Buhler berichtet aus Kiew über heimgekehrte Gefangene, die zurück sind, aber kaum wiederzuerkennen.
Andriy Pereversev hebt sein schwarzes T-Shirt an und zeigt, was ihm höchstwahrscheinlich russische Ärzte angetan haben. Auf seinem Bauch ist ein russischer Schriftzug eingebrannt. Slava Rossii, Ruhm für Russland, steht dort. Sie machten gerade einen Verband. Ich hob den Kopf und sah hin und war total geschockt. Aber was soll man machen? Wenigstens bin ich noch am Leben. Im Februar 2024 wird der 33-Jährige während heftiger Kämpfe im Donbass von russischen Soldaten gefangen genommen. Schwer verwundet kommt er in ein Krankenhaus und wird operiert. Doch nicht erst dort, sondern gleich nach seiner Gefangennahme wird er gedemütigt und gefoltert. Zuerst brachten sie mich in den Keller. Meine Hände waren gefesselt, meine Augen verbunden. Und dann hörte ich, das ist für unsere Jungs. Sie schlugen mir 3-mal mit einer 5-Liter-Flasche ins Gesicht. Ich verlor das Bewusstsein. Während seiner Gefangenschaft wird Andriy oft geschlagen und mit Stromschlägen malträtiert. Seine Geschichte ist kein Einzelfall. Unzählige Soldaten, die aus russischer Gefangenschaft zurückkehren, berichten Ähnliches. Die ukrainischen Behörden veröffentlichen Fotos, die sie vor der Kriegsgefangenschaft und danach zeigen. Viele sind auf dem zweiten Foto kaum wiederzuerkennen. Viele haben einen elementaren Gewichtsverlust erlitten. Manche haben 20, 30, 40, 50 oder sogar 60 Kilogramm verloren. Eine Person von 1,80 Meter Körpergröße kommt manchmal mit 50 Kilogramm zurück. Das ist einfach Horror. Das sagt Bohdan Orimenko vom Koordinationszentrum für die Behandlung von Kriegsgefangenen. Er hat viele dieser Fotos gesehen. Allein durch die Bilder, aber auch durch die Berichte der ausgetauschten Gefangenen gewinnt er viele Informationen über die erschreckenden Zustände in russischen Lagern für Kriegsgefangene. Es gibt ein Istanbul-Protokoll, das 18 Arten von Folter auflistet. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Russische Föderation sogar noch weitergegangen ist. Sie kombiniert diese 18 Arten miteinander und schafft so eine noch größere Anzahl von Methoden, unsere Bürger zu foltern. Ende Juni erschien ein UN-Menschenrechtsreport, der Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, aber auch gegen Kriegsgefangene dokumentiert. Fast alle der befragten 117 Ukrainer, die aus russischer Kriegsgefangenschaft freikamen, hatten demnach Fälle von Misshandlungen und Folter beschrieben. Die Überlebenden der Gefangenschaft sprachen von regelmäßigen Schlägen, Elektroschocks, sexueller Gewalt und Hundebissen. Es gibt auch Fälle, in denen russische Soldaten in ukrainischer Kriegsgefangenschaft Gewalt erlebten, heißt es in dem Bericht. Allerdings seien Ausmaß und Brutalität nicht vergleichbar. In russischen Kriegsgefangenenlagern werde Folter systematisch angewendet, erzählt auch Bohdan Orimenko. Eine elementare Foltermethode ist Stillsitzen, Sitzverbot. Für Hygienemaßnahmen wie Waschen oder Zähneputzen ist maximal eine Minute vorgesehen. Andriy Perversew kam im Mai 2025 bei einem Gefangenenaustausch frei. In den Momenten der Folter hat ihm ein Gedanke geholfen. Was mir in diesem Moment Kraft gab, war mein Versprechen an meine Tochter, nach Hause zurückzukehren. Ich lebe ständig danach. Jeden Tag lebe ich danach. Es gab mir Hoffnung. Für Andriy stehen noch viele lebenswichtige Operationen an, bevor er endlich dauerhaft das Krankenhaus verlassen und nach Hause kann. Das geht frühestens in einem Jahr. Bis dahin helfen ihm Spaziergänge mit seiner 9-jährigen Tochter.
Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Juliette Groß. Vielen Dank fürs Zuhören.